Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW 22. Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW 22 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Und natürlich habe ich ein paar schöne Themen vorbereitet. Es gab gar nicht so viel, aber die Themen, die ich dabei habe, haben es natürlich in sich. Und zusammenfassend kann man das Ganze vor allen Dingen so auf drei Höhepunkte. Erstens, warum wir einen nie dagewesenen Preiskampf im Discounter-Bereich haben, warum die Deutsche Bank mich markentechnisch zum ersten Mal wirklich überrascht und warum Tesla endgültig Verlierer in Deutschland ist. Von daher, glaube ich, genug geboten. Los geht's. Und wir starten hiermit.
Der Aufreger der Woche.
Ja, vielleicht habt ihr auch das DFB-Pokalfinale geschaut am letzten Samstag. Und vielleicht seid ihr dann auch kurz hochgeschreckt, weil ihr habt die deutsche Nationalhymne gehört. Sofern erstmal nichts Ungewöhnliches. Aber vielleicht habt ihr so beim Second Screening dann bemerkt, dass sich etwas an der Zeile bzw. am Text verändert hatte. Und dann habt ihr gesehen, es handelt sich nicht um die wirkliche Nationalhymne, sondern um einen Werbespot und zwar von Lidl. Und Lidl hat sich einfach die deutsche Nationalhymne gekapert und hat statt Einigkeit und Recht und Freiheit einfach gesagt, Einigkeit im Preis und Kaufkraft. Und jetzt kommt noch ein Clou. Wer hat das Ganze gesungen? Sarah Connor. Und vielleicht erinnert ihr euch auch an den, ja, Riesen-Fauxpas vor, ich glaube, es sind jetzt fast 20 Jahre, als Sarah Connor nämlich, glaube ich, sogar die Allianz Arena für ein Nationalspiel oder Nationalmannschaftsspiel eben eröffnet hatte. Das heißt, das erste Spiel da, glaube ich, stattgefunden hatte. Und dann hatte sie die deutsche Nationalhymne gesungen und hatte ja damals statt Blüh im Glanze, hatte sie ja dann, glaube ich, sowas Ähnliches gesagt wie Brüh im Lichte oder so ähnlich. Also auf jeden Fall war es damals ein Riesen-Fauxpas, eine Riesenpeinlichkeit. Und genau diese Sarah Connor hat sich jetzt es nicht nehmen lassen, dann für Lidl trotzdem aufzutreten. Und das beweist natürlich einerseits erstmal Selbstironie, beziehungsweise, dass man das Ganze auch mit Humor nehmen kann. Und sie hat auch selber bestätigt, dass sie eigentlich gesagt hat, sie wird nie wieder die deutsche Nationalhymne singen. Aber als jetzt die Anfrage von Lidl kam, da hat sie das Ganze anscheinend erstmal für relativ lukrativ empfunden und zweitens gesagt, ja, das findet sie dann doch irgendwie ganz lustig. Aber jetzt kommt ja so ein bisschen der Clou neben dieser ganzen humorigen Geschichte drumherum. Lidl geht jetzt wirklich extrem in den Preiskampf, hat also im Zuge dessen, dass man diesen extrem begehrten Werbeblock vor dem Finale dann nochmal genutzt hat und dann einfach nochmal bekannt gegeben hat, ja, man lässt jetzt nochmal 500 Preise bzw. Produkte von Preisen dauerhaft senken. Das ist also ein deutliches Zeichen, dass man hier offensichtlich sich immer noch wegen der Kaufkraft der Deutschen einfach nochmal ein bisschen orientieren möchte und vor allen Dingen bieten möchte, dass Lidl natürlich, wie es in ihrem Claim Lidl lohnt sich, dann auch gehört, dass sie jetzt nochmal die Preise so richtig nach unten drücken. Und das Ganze, sagen sie auch, hat nichts mit minderer Produktqualität zu tun, sondern damit, dass man weiterhin wunderbare Geschäftsverhältnisse mit den entsprechenden Produktanbietern pflegen würde und dementsprechend in der Lage sei, da wirklich entsprechende Preise zu bieten. Und das Entscheidende hierbei ist jetzt auch, dass sich Lidl oder beziehungsweise Aldi jetzt auch zurückgemeldet hat und natürlich gesagt hat, wenn Lidl so in die Offensive geht mit solch einer Werbeaktion, dann müssen wir dem Ganzen dann auch irgendwie entgegenstehen. Das Interessante ist aber erstmal, dass Aldi jetzt nicht direkt dann irgendwie auch eine Werbung gekapert hat oder da irgendwie einen riesen Spot gemacht hat, natürlich neben denen, was sie immer so auch kommunikativ tun, sondern sie haben eine Pressemitteilung rausgegeben, in der sie nochmal beschreiben, dass das Thema Preissenkung ganz, ganz stark in der DNA, nämlich seit 110 Jahren natürlich bei Aldi drinsteckt und dementsprechend sie da eigentlich jetzt keinen großen Werbedruck sozusagen erzielen müssen, sondern einfach, dass für sie völlig normal ist und sie aber trotzdem es sich in dieser Pressemitteilung haben nicht nehmen lassen, dass sie auch nochmal bestätigt haben, wie viel sie seit diesem Jahr dann auch getan haben, nochmal wirklich spürbar einige Produkte nochmal im Preis zu senken und dementsprechend ja, da Lidl nichts nachstehen möchte. Also ganz spannender Kampf gerade, wie sehr die beiden wirklich in so einen, ja, ich würde mal sagen, historischen Zweikampf nochmal mehr einsteigen. Vor allen Dingen, weil die beiden natürlich auch nach wie vor sehr stark im Werbedruck und auch bei den Kampagnen überhaupt dabei sind, irgendwie auch die Menschen ja auch an sich zu binden, fernab von guten Preisen. Da ist dann doch schon interessant, mit wie viel Druck, mit wie viel Werbedruck und auch mit wie viel, na, ich sag mal, offensiven Angriff sie das Ganze jetzt auch nochmal deutlich machen und dann auch deutlichst wirklich ganz, ganz klar an die Marken und an die Produkte rangehen und da wirklich nochmal einige Produktsenkungen vornehmen. Da habe ich schon fast ein bisschen das Gefühl, Wie sehr ist denn da der Grenznutzen eigentlich wirklich gegeben? Also ist es so, dass das eigentlich noch was bringt, dass sie da so stark in die Preissenkungen reingehen, weil Lidl und Aldi sind natürlich eh bekannt dafür und sind da natürlich unangefochten die Marktführer, unter anderem auch aufgrund dessen, dass sie so schöne, tolle Markenführung auch betreiben. Von daher habe ich mir schon fast die Gedanken gemacht, ob das sich überhaupt noch lohnt, so stark da in diese Preissenkungen auf die Art und Weise dann auch reinzugehen. Und das Ganze dann auch noch so stark zu kommunizieren. Insbesondere, wenn da jetzt gerade so ein Zweikampf entsteht und man sich so ein bisschen die Frage stellt, wann ist denn da das Ende der Fahnenstange irgendwo auch erreicht? Das heißt, also wann kommen die dann irgendwann in so Bereiche, wo es sich wirklich nicht mehr lohnt? Man muss jetzt wahrscheinlich auch feststellen, dass sie jetzt einfach ja sich gegenseitig nochmal so ein bisschen hochschaukeln werden. Und deswegen ja schon eine spannende Geschichte, dass sie auf der einen Seite so stark die Marken aufgebaut haben und auf der anderen Seite jetzt aber trotzdem in solch einen starken Preiskampf einsteigen. Von daher habe ich mir, wie gesagt, so ein bisschen die Grenznutzenfrage gestellt. Aber mal sehen, wie sie beide das jetzt noch weitermachen werden. Vielleicht geht es auch darum, erstmal die Wettbewerber komplett außen vor zu lassen. Und die müssten natürlich jetzt auch entsprechend antworten. Von daher ganz spannender Zweikampf und weiter geht's mit der nächsten Kategorie.
Die Überraschung der Woche.
Und das war wirklich ein bisschen Überraschung für mich. Nicht, dass die Deutsche Bank mal wieder, muss man ja schon sagen, sind ein bisschen so das Opel im Bankenwesen, würde ich sagen. Das heißt also, da immer mit neuen Claims aufwartend auf jeden Fall. Deswegen hat mich das eher weniger überrascht, dass die Deutsche Bank da einmal mehr mit solch einem neuen Claim um die Ecke kam. Die haben ja so einiges versucht. Also die Bank für Europa, glaube ich, Vertrauen ist der Anfang von allem, war dann schon zweimal sogar da. Dann hatten sie es mal zwischendurch mit einem Hashtag probiert, haben gesagt, ach, Claim brauchen wir gar nicht mehr. Ich glaube, es war dann Hashtag positiver Beitrag. Also da wurde in den letzten Jahren so locker 10, 15 Jahren unheimlich viel immer wieder getan, was das Thema Claim angeht und vielleicht auch aus Sicht der Deutschen Bank, was das Thema Marke angeht. Aber jetzt war es schon überraschend, was die Deutsche Bank gemacht hat und auch inhaltlich war es ein bisschen überraschend und das sind die folgenden Punkte für mich gewesen. So an aller Front muss man, also ganz vorne muss man sagen, prangt dann so ein bisschen dieses Thema des neuen Claims. Und zwar hat die Deutsche Bank sich da was überlegt und zwar nennen sie das Ganze, also nennen sie den Claim jetzt with deep dedication und auf in Deutsch wird das Ganze dann aus tiefer Überzeugung übersetzt. Und das ist jetzt der neue Markenclaim, der ja auch erstmal bewertet werden muss vielleicht von mir. Und ich war im ersten Moment so ein bisschen überrascht, weil in der ganzen Kommunikation der Deutschen Bank ist schon deutlich, dass sie ja sich erstmal auch als globale Hausbank positionieren wollen. Das ist auch eine neue strategische Änderung, die allerdings auch schon seit 2022 in Kraft getreten ist, aber jetzt mehr denn je betont werden soll. Natürlich auch vor dem Hintergrund dessen, dass sie auch sagen, ja, auf der ganzen Welt haben wir eine entsprechende Unsicherheit. Und diese globale Hausbank dann zu sein und dann auch nochmal mit europäischer Abstammung, das ist gerade so ein bisschen die Idee, die man da auch entgegensetzen möchte, dass man sich, wie gesagt, auch global natürlich auch entsprechend positioniert. Aber genau vor dem Hintergrund kam jetzt eben ein neuer Claim hinzu und man möchte offensichtlich auch weiterhin einige Kundenanteile gewinnen. Und da habe ich dann zuerst gedacht, naja, ist dann dieses Thema mit Deep Dedication aus tiefer Überzeugung, ist das eigentlich Produktversprechen genug? Aber gleichzeitig habe ich dann währenddessen nachgedacht und habe überlegt, naja, die Deutsche Bank hat die letzten Jahre mehrere solcher Claims rausgehauen, haben alles Mögliche gesagt. Und jetzt kommt ein bisschen der Clou. Dieser Claim ist gar nicht so zentral als, sag ich mal, kommunikatives Versprechen nach außen gedacht, sondern soll vor allen Dingen nach innen sehr, sehr stark Orientierung geben und vor allen Dingen ja die ganzen Mitarbeitenden dabei ausrichten, dass man diese tiefe Überzeugung, diese Deep Dedication dann an den Kontaktpunkten im Gespräch, in den Verhältnissen, in Beziehungen mit den Kundinnen und Kunden, dass man es da dann wirklich auch ausspielt. Und daran hat die Deutsche Bank wohlgemerkt die letzten 2 Jahre sehr, sehr stark gearbeitet hat, unter anderem 3700 Ambassadors ausgebildet, damit die in der Lage sind, eben genau dieses neue Markenversprechen with deep dedication, dass das eben ausgedrückt und artikuliert und auch ja rübergebracht wird in dem Zuge. Und da fand ich es dann gerade spannend auch, dass die Deutsche Bank es sich da offensichtlich ja so ein bisschen anders überlegt hat als die Jahre zuvor, dass man vorher wahrscheinlich immer sehr kommunikativ rangegangen ist, auch sehr viel ins Werbeversprechen investiert hat. Also viel versprochen hat, vielleicht wenig gehalten hat und jetzt ein bisschen den anderen Weg geht, erstmal dafür sorgen, dass wir intern in der Lage sind, dieses Versprechen zu halten und dann, wie gesagt, fast 2 Jahre später dann damit rauszugehen. Und unter anderem merkt man das Ganze auch, dass sie es eher nach innen gespielt haben, neben diesen 3700 Ambassadors, auch daran, dass man aktuell fast gar nichts ins Marketing investiert, weil man hat auch ausgerechnet, man müsste da so einen 3-stelligen Millionenbetrag in die Hand nehmen, damit man das wirklich global auch spielt. Und das ist jetzt erstmal nicht die Zielsetzung, auch finanziell nicht die Zielsetzung, sondern man möchte es wirklich spürbar deutlich machen. Das heißt also wirklich so, dass die Kundinnen und Kunden das spüren und merken und irgendwann vielleicht drüber sprechen und weniger darüber, dass sie es sehen. Und das ist dann doch ein deutlicher ja, veränderte auch Kommunikationsart und Weise und vor allen Dingen auch ein deutlicher Gegenentwurf zu dem, was wir normalerweise aus dem Bankenwesen auch kennen, weil wir hier, glaube ich, auch schon oft genug irgendwelche großen Versprechen und Kommunikationskampagnen durchgegangen sind. Und das macht die Deutsche Bank eben auch gerade nicht. Und dann habe ich noch ein paar weitere Punkte auch überrascht, nämlich erstens, dass sie mehrmals in der Kommunikation dieses neuen Versprechens jetzt auf der Mitgliederversammlung eben dann auch gesagt haben, sie brauchen mindestens 5 Jahre, bis das Ganze mal irgendwie vielleicht dann auch durchgespielt ist. Das heißt also mindestens 5 Jahre oder Minimum auf jeden Fall. Das heißt, es kann auch länger dauern. Und man hat öfter gesagt, dass es mal mindestens für die nächsten 10 bis 20 Jahre eine Richtschnur, ein orientierungsgebender Rahmen sein soll, was sich in diesem Claim dann auch entsprechend kondensiert und verdichtet. Und der letzte Punkt war dann noch interessant, warum es die Deutsche Bank vielleicht auch wirklich ernst meint. Sie haben auch ihre Organisationsstruktur, insbesondere im Bereich Marketing und Markenführung, nochmal verändert, weil bisher war es eben so, dass das Marketing zentral geführt wurde, jetzt allerdings eher in Richtung Geschäftsbereiche abwandert, das heißt also näher an die Geschäftsbereiche rankommt und eher mit der Strategie verwoben ist. Und das zeigt vielleicht auch nochmal so diese Ernsthaftigkeit, dass man sagt, Marketing ist bei uns nicht Selbstzweck, sondern Marketing soll den Geschäftsbereichen oder im Geschäftsbereich wirklich wirken, also an den Kontaktpunkten oder in der Beziehung mit den Kundinnen und Kunden dann auch wirklich wirken und dann, wie gesagt, auch eher eine strategische Ausrichtung sein, als jetzt irgendwie ein loses Markenversprechen sein. Diese ganze Verdichtung, diese ganzen Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, die haben dazu geführt, dass die Deutsche Bank mich wirklich zum ersten Mal markenstrategisch und technisch überrascht hat. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie lange das Ganze dann auch jetzt wirklich geheilt haben wird und auch wirklich dann letztendlich so diese Richtschnur ist für die nächsten Jahre, ähnlich wie ich ja letztes Jahr bei O2 auch gesagt habe, dass man da auch erstmal abwarten muss, ob es wirklich Kundenorientierung ist. Muss man natürlich auch bei der Deutschen Bank jetzt mal sehen, wie lange sie das Ganze dann auch wirklich spüren. Das, was jetzt so kommuniziert wurde, muss man sagen, klingt aus markenstrategischer Sicht relativ verheißungsvoll. Und dann kommen wir mal wieder zu dieser Kategorie.
Der Verlierer der Woche.
Ja, und da müssen wir jetzt wirklich mal sagen, dass anscheinend Tesla in Europa und vor allem auch in Deutschland Verlierer ist. Warum? Wir haben es ja die ganzen letzten Monate eh schon hier durchgemacht und durchdiskutiert und vor allen Dingen auch immer wieder so ein bisschen aus der Ferne auch betrachtet. Ich selber hatte da ja auch eine, ich sag mal, relativ distanzierte Position zu. Ich habe jetzt auch nicht alles so auf die Goldwaage gelegt, habe auch nicht gesagt, dass alles, was man so gerade sieht an Aktienkursrückgängen und auch an Rückgängen in Verkäufen in Europa und in Deutschland, dass man das jetzt alles irgendwie jetzt Elon Musk und seinen Gebaren dazu schreiben muss. Aber man muss jetzt irgendwo mal feststellen, dass so einer der letzten, sage ich mal, so Aspekte, die man noch in den Kampf mitgenommen hat, dass man gesagt hat, naja, das könnte doch so ein Grund sein, warum vielleicht Tesla jetzt gerade so ein bisschen schwächelt in Deutschland und Europa, dass jetzt diese letzte Bastion, dieser letzte Aspekt jetzt dann auch so ein bisschen entkräftet wird. Weil man hat lange Zeit auch damit diskutiert oder mit eingebracht, dass es auch an dem Modellwechsel beim Model Y eben liegt, also beim Model Y, weil nämlich dort jetzt gerade ein Modellwechsel, ein Facelift anstand und dementsprechend man auch davon ausging, dass sich einige Verkäufe jetzt noch ein bisschen verzögern werden bis in den Sommer herein. Das ist auch nach wie vor möglich, aber trotzdem sind die Zahlen doch so verheerend, dass ich sie mal mit euch teilen möchte und auch deswegen Tesla so ein bisschen zum Verlierer hier küre, weil jetzt war April der erste Monat, wo man wirklich die ganzen Ys dann auch ausgeliefert hat und dementsprechend so ein erster Monat war, wo man dann auch vielleicht die Zahlen ein bisschen betrachten muss. Und man muss sagen, Tesla ist mit dem Model Y zum ersten Mal seit der Einführung dieses Modells aus den Top 20 bei den Elektromodellen in Deutschland und auch teilweise in Europa, da ist man immer noch in den Top 10, aber auch dort ist man sehr stark gefallen, ist man eben in Deutschland zumindest zum ersten Mal aus den Top 20 komplett rausgefallen und landet nur auf Platz 26. Man hat gerade mal 639 Exemplare in diesem Monat ausgeliefert und auch bei den anderen Modellen sah es nicht viel besser aus. Das Model 3 war nämlich mit nur 238 Fahrzeugen dabei und jetzt kommen nochmal die Luxusmodelle dazu, nämlich das Model S und das Model X. Die haben zusammen, sage und schreibe, jetzt müsst ihr euch das auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen, 12 Mal, also wurden die 12 Mal ausgeliefert und verkauft. Und das sind, wie gesagt, natürlich verheerende Zahlen für Tesla auf jeden Fall und die vielleicht auch zeigen, dass da das Image da deutlich angeknackst ist in Deutschland. Und ich kann es mir dann irgendwie auch durchaus auch vorstellen, weil ich laufe immer mal wieder an so Teslas vorbei, wo dann diese Aufkleber drauf sind. I bought this before Elon went crazy. Das gibt es jetzt inzwischen auch in der deutschen Variante, habe ich heute gerade erst gesehen. Und ich muss mir dann immer vorstellen, diese Leute, die sich diesen Tesla gekauft haben, geleistet haben, sich wahrscheinlich da ziemlich viele Gedanken gemacht haben, erst so wie ihr ganzer Stolz war und sie jetzt endlich gesagt haben, jetzt gehen wir auf Elektro. Diese Leute müssen sich an dieses, natürlich natürlich schöne Auto und dieses hochwertige Auto jetzt so einen Aufkleber dran machen, um sich selber zu positionieren. Und jetzt müsst ihr euch mal überlegen, was das mit jemandem macht. Ich glaube schon, dass der nicht zwangsläufig darüber nachdenkt, jetzt nochmal einen Tesla drauf zu, also nochmal einen Tesla zu kaufen und wieder so einen Aufkleber drauf zu machen. Dementsprechend muss man da vielleicht mal so ganz, ganz nah einfach an die Köpfe der Menschen auch andrücken und sich das wirklich bildlich oder sag ich mal auch so wirklich vor Augen führen und sich vorstellen. Und das andere, was interessant ist, gerade die Gewerbezulassung, das heißt also die Dienstwagen und so weiter, sind bei Tesla jetzt auch dieses Jahr extrem rückläufig gewesen. Und das ist natürlich auch ein deutliches Zeichen. Auf der einen Seite haben Expertinnen und Experten gesagt, das liegt an den Konditionen, weil Tesla wohl relativ hochpreisig wäre. Auf der anderen Seite muss man sich ja natürlich auch die Frage stellen, ich glaube nicht, dass Tesla immer irgendwie derjenige war, der da irgendwie so ein ja, Billigheimer war, sondern die waren wahrscheinlich immer schon hochpreisig. Aber die Gewerbezulassung, also gerade die Unternehmen, die Firmen, haben wahrscheinlich schon einige Diskussionen gerade, ob sie da mit reingehen. Da ist auch eine gewisse Unsicherheit vielleicht dabei. Und es ist vielleicht dann doch mal so ein Zeichen, dass man sagt, naja, vielleicht wollen wir einen Tesla jetzt gerade nicht unbedingt als Firmenwagen haben, aufgrund der ganzen politischen Diskussionen im Hintergrund. Und dementsprechend muss man vielleicht jetzt mal feststellen, ja, Tesla gehört wahrscheinlich tatsächlich zu den Verlierern inzwischen. Ein entscheidendes Merkmal möchte ich noch hinzufügen. Wenn man jetzt sagt, naja, vielleicht sind ja gerade die Elektroautos grundsätzlich auch etwas zurückgehen, da muss man dann direkt sagen, nein, die Elektroauto-Verkäufe und Auslieferungen sind in diesem Jahr einmal mehr stärker als zuvor gewesen, sind nämlich um 53% im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen und wurden insgesamt knapp 45.000 Elektroautos ausgeliefert. Das heißt also, an der grundsätzlichen Marktschwäche oder ähnliches kann es nicht liegen. Im Gegenteil, da ist jetzt gerade ziemlich viel Dampf drin und umso verheerender, dass Tesla offensichtlich jetzt vorne nicht mit dabei ist. Dann kommen wir zum Abschluss in dieser Kategorie.
Die Fundstücke der Woche.
Und dann müssen wir mal über Vodafone reden. Mal über eine etwas andere Art und Weise. Vodafone, muss ich ja sagen, kritisiere ich ja hier immer eher dafür, was sie sich alles so markentechnisch auch leisten. Haben natürlich auch viel investiert und haben vor allen Dingen auch in diesem Jahr, ja, was die Brutto-Werbeausgaben angeht, vor allen Dingen die Deutsche Telekom auch deutlich überholt und stehen deutlich davor. Was zeigt, wie stark also Vodafone da auch die Zahlen nach oben pushen müssen, haben ja letztes Jahr vor allen Dingen kein gutes Jahr gehabt und stehen auch in Sachen Markenkraft und auch so in der gesamten Strahlkraft einfach deutlich hinter der Deutschen Telekom. Und auf der anderen Seite kommt ja auch so jemand mit O2 gerade mit ziemlich großen Schritten da auf Vodafone und auch die Deutsche Telekom zu, indem die auch ziemlich viel kommunizieren gerade und vor allen Dingen auch, wie ich ja finde, das auch gar nicht schlecht machen. Und jetzt kommt Vodafone mit einem deutlichen Signal zurück. Sie ersetzen nämlich 1&1, ja auch einer der Wettbewerber, auf der Brust bei Borussia Dortmund, also wahrscheinlich bei dem zweitgrößten Club Deutschlands hier aktuell und natürlich bei demjenigen, die nach wie vor eine große Strahlkraft haben, was das Thema Sponsoring angeht. Und dort genau geht jetzt Vodafone rein und ersetzt eben 1&1 und investiert dort auch ziemlich kräftig gerade. Entscheidend ist dabei allerdings, wie sie jetzt die Art und Weise dieses Sponsorings und dieser Brustpartnerschaft jetzt auch bekannt gegeben haben, weil die Borussia Dortmund-Fans haben die letzten Monate und Wochen, als das so ein bisschen diskutiert wurde, dass es aussehen könnte, als ob Vodafone dabei sein könnte, haben sie schon immer diskutiert, ob jetzt der Sponsor rot sein wird oder ob man eher auf schwarz auftreten mit dem schwarzen Logo auftreten wird, was nämlich Vodafone in der Vergangenheit auch schon bei einigen Sponsorings gemacht hat. Und jetzt haben sie dazu ein ganz witziges Video, es geht so 45 Sekunden gemacht, wo die ganzen großen Chefs von Vodafone und Dortmund dann jeweils so ein paar Kommentare vorgestellt haben von den Dortmund-Fans, die dann ja schon die letzten Wochen sich offensichtlich Gedanken gemacht haben, wie dann jetzt Vodafone auftreten wird. Und er sagt dann zum Beispiel Joachim Watzke sowas ähnliches wie BVB-Trikot mit Vodafone-Sponsor kommt hart, Brudi. Oder auch Carsten Kramer, ja insbesondere auch Marketing-Geschäftsführer, sagt, mach keinen Scheiß, Waller, Bruder, Logo muss schwarz sein. Oder auch, Aki Watzke sagt dann später nochmal sowas wie Todescringe. Und auch die beiden Chefs von Vodafone, also einmal der Privatkundenchef Deutschland und auch der CEO von Deutschland von Vodafone, liest auch einige Sachen in die Richtung vor, wie zum Beispiel, wenn das Logo nicht schwarz wird, ciao. Und am Ende machen sie das jetzt nicht aus Selbstzweck, sondern vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass sie dann am Ende verkünden, ja, das Logo von Vodafone wird tatsächlich schwarz auf dem wahrscheinlich gelben Trikot von Borussia Dortmund und dass man da so ein bisschen sagt, ja, wir haben euch gehört und wir haben uns da angepasst. Und natürlich muss da irgendwie so das Schwarz-Gelbe dann auch im Vordergrund stehen. Vodafone sagt das auch aus tiefem Respekt gegenüber den Fans und der Tradition und auch gegenüber der Farben von Borussia Dortmund war das eben keine Frage. Beim Auswärtstrikot wird es übrigens rot sein, da passt es anscheinend farbentechnisch auch etwas besser. Aber so war halt mal ein sehr schönes Video, weil auf der einen Seite sehr lustig, sehr humorvoll, sehr, ja, ich sag mal modern auch dieses Sponsoring vorgestellt und auf der anderen Seite natürlich dann auch zu sagen, ja, wir haben euch gehört, wir haben darauf reagiert und haben uns auch deswegen vielleicht entsprechend orientiert, ist natürlich ein schlauer Schachzug, solch eine Partnerschaft auch zu starten und dadurch direkt von Anfang an auch Punkte zu sammeln. Das letzte Fundstück kommt von Ahoi Brause. Die werden nämlich jetzt gerade 100 Jahre alt in diesem Jahr und haben deswegen ja, sich auch eine lustige Kampagne überlegt. Und zwar findet die im Altenheim statt, in einem echten Altenheim, einer echten Seniorenresidenz, wo man dann Ahoi Brause so im Mittelpunkt sieht und dort so eine richtige Party abgeht mit den ganzen älteren Damen und Herren dort, von, ja, ich sag mal, Strippern bis hin zu, dass der Ahoi Brause natürlich konsumiert wird, bis hin zu Karaoke. Also alles, was man sich so vorstellen kann, was zu einer guten Party dazugehört, sieht man in dem Zuge bei diesem Video auch. Und das alles steht so unter dem Deckmantel, dass man sagt, ja, 100 Jahre alt geworden, aber trotzdem kann man natürlich auch in dem entsprechenden Alter sozusagen feiern. Und das macht, wie ich finde, Ahoi Brause insgesamt ganz, ganz spannend und auch sehr klug, weil sie nämlich dadurch, dass sie sich mit Senioren hier verbandeln, auf der einen Seite natürlich ihre Tradition, ihre Langjährigkeit darstellen, dann wiederum aber das Ganze so humorvoll auch aufbereiten, dass es sicherlich durch die sozialen Medien hier gerade geistern wird und man interessanterweise mit den älteren Leuten und Damen und Herren natürlich auch die jungen Leute einfach erreicht, weil das natürlich alles Viral-Hits sind und das einfach auch ganz lustige Spots geworden sind. Und deswegen auf der einen Seite ein ganz kluger, ja, ganz, ganz kluger Schachzug hier, mal so sein 100-Jähriges etwas anders zu feiern und sich nicht irgendwie den Jungen anzubiedern, sondern ganz bewusst zu zeigen, wir sind eigentlich für alle Generationen da und trotzdem dann gerade auch bei den Jungen, wie gesagt, zu punkten. Und der andere Punkt ist, dass das Ganze auch unter einer klaren Markenkampagne bzw. Markengesichtspunkten läuft. Nämlich ist es so grundsätzlich das Motto von Ahoi Brause bei diesem Werbespot, dass sie sagen, hab Spaß, Alter. Und das Ganze läuft natürlich unter dem generellen Markenmotto von Ahoi Brause, alles nur Spaß. Das heißt also, sie haben dem sozusagen einen neuen Twist gegeben und das ganz klug gemacht, auch von der Machart so grundsätzlich, dass man sich überlegt hat, ja, wie können wir grundsätzlich zeigen, wir sind alt, wir sind 100 Jahre alt geworden, aber wie kann man auch unterschiedliche Generationen erreichen? Und das kann man, glaube ich, genau so machen. Von daher definitiv ein sehr schönes Fundstück von Ahoi Brause. Und in dem Sinne würde ich sagen, vielleicht gönnt ihr euch ja mal am Wochenende etwas Spaß mit Ahoi Brause zusammen. Ja, das ist ja obligatorisch immer mein Gruß ins Wochenende. Und von daher sage ich mal, schönes Wochenende. Macht's gut. Gute Woche auch nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao.